25 Birds of People.
I'm now in season 19.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 19 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank mit Aufwind für deine Vorhaben. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 16. Gast in Season 19 ist Alex Schütz, Unternehmer, Investor und Gründer. Wir kennen uns aus der Startphase der Dachfonds in Österreich und ich freue mich wirklich riesig, lieber Alex, dass du bei mir im Studio bist. Servus.
Servus, ich freue mich auch, dich wiederzusehen.
Lange, lange her. Man hat natürlich einiges mitverfolgt von dir. Respekt, Respekt. Ich beginne mit der Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten oder Soletti?
Weder noch, danke.
Weder noch. Der Sportler vis-à-vis, das nimmt jetzt zu im Hochsommer, dass ein Weder noch kommt. Ja, lieber Alex, Karriere, Werdegang, Podcast. Ich freue mich, dass wir zum Halbjahr senden können. Die Folge geht genau am 30.06. live. Habe ich natürlich auch vorbereitet über das hinaus, was ich wusste über dich und was ich nicht wusste, dass du aus Linz kommst, aber schon in Wien in die Schule gegangen bist und dann in die Schweiz gegangen. Bitte in eigenen Worten, wie ist es bei dir losgegangen?
Ich bin am Böstlingberg auf die Welt gekommen, habe dort die ersten 10 Jahre verbracht und nachdem mein Vater bei Nestle gearbeitet hat, sind wir dann in die Schweiz gegangen, übersiedelt und mit 14 bin ich dann nach Wien zurückgekommen. Mein Vater war dann in der Geschäftsführung von Nestle und ich bin in die Hack in Hetzendorf gegangen und habe da auch maturiert.
Und die Gegend hier müsstest du eigentlich recht gut kennen, weil die alte Wirtschaftsuni Wien, die ich da auch in deinem Lebenslauf finde, wenige hundert Meter von meinem Office ist.
Ja, die Gegend kenne ich wahrscheinlich besser als die Wirtschaftsuni. Weil,
das könnte eine Antwort von mir sein, ja.
Okay. Weil ich zwar offiziell dort sehr viele Jahre lang inskribiert war und auch fast fertig studiert habe, aber im Endeffekt habe ich parallel dazu die C-Quadrat gegründet und wie wir dann begonnen haben, Geld zu verdienen, habe ich beschlossen, das Studium nicht fertig zu machen und war auch selten nur generell an der Uni. Zu der Zeit, wie ich studiert habe, waren, glaube ich, 22.000 Studenten an der WU und man hat 3 Tage übernachten müssen, um einen Platz irgendwo zu bekommen und das war mir dann im Endeffekt zu mühsam.
Also hast du eine Firma gegründet, die Geld verdient, was ja auch nicht schlecht ist. 1991 war die Gründung. Ich werfe jetzt mal den Namen Thomas Ries ein. In der Kapitalmarktszene verbindet man euch beide natürlich als die Gründer von C-Quadrat. Aber erzähl uns doch mal was für die Leute, die das nicht so parat haben, zur Gründungsgeschichte. Was hat dich dann höchstwahrscheinlich Ende der 80er, Anfang der 90er gemeinsam mit dem Thomas dazu bewegt, C-Quadrat zu gründen und was war die erste Idee dahinter?
Ich habe Tommy Ries kennengelernt beim Dr. Kernstock. Das war ein sehr interessanter Job neben der Uni, wo wir Platinoptionen verkauft haben.
Ich kann mich erinnern, ja. Ja, Börsenkurier-Legende auch, ne?
Genau. Und wir haben begonnen mit Cold Calling, was heutzutage strengstens verboten wäre. Also wir haben das Telefonbuch durchtelefoniert, haben uns alle Akademiker im 19. Bezirk rausgesucht und haben sie gefragt, ob sie nicht Platinoptionen kaufen wollen. Die 9 von 10 haben natürlich sofort aufgelegt, aber hin und wieder haben wir doch eine Option verkauft und haben sehr, sehr gut verdient. Und Tommy und ich haben uns kennengelernt und haben da zu dem Zeitpunkt auch Manfred Kastner kennengelernt. Ich weiß nicht, ob dir der noch was sagt.
Auf jeden Fall was. Ich kenne auch seinen Sohn, glaube ich.
Ja. Der Manfred hat dann die Vienna Portfolio Management gegründet und hat uns beide gefragt, ob wir dort mitmachen wollen und ob wir uns dort auch beteiligen wollen. Wir haben natürlich nicht sehr viel Geld gehabt, aber wir haben unser erstes verdientes Geld dort investiert und waren dann bei der VPM, das war die Abkürzung für Vienna Portfolio Management, angestellt und haben dort auch sehr viel gearbeitet.
Also anders als an der Uni, ne? Dann gab es ja einen Grund. Ne?
Ja, wir haben dann auch immer, bis die Börsen geschlossen haben in Amerika, bis 22 Uhr, 22.30 Uhr haben wir dort verbracht. Und die VPM hat dann die Generalvertretung von Barings übernommen und hat Baring-Fonds verkauft. Oder wir haben Baring-Fonds verkauft, haben sie analysiert, haben Microbial kennengelernt, also dieses Fondsanalyse-Tool. Und so sind wir in das Fondsgeschäft hineingerutscht eigentlich über die VPM.
Ist ja total spannend, dass du Cold Calling im Zusammenhang mit Optionen genannt hat, wo er wieder Put und Call drinnen ist. Irgendwie, wie genau kommt man auf Platin damals, weil es cool klingt, oder war das tatsächlich ein Case, der große Chancen gegeben hat?
Das war wirklich ein spannendes Investment. Damals war der Platinpreis, glaube ich, bei 200 US-Dollar die Unze. Und es wäre langfristig wirklich ein gutes Investment gewesen. Allerdings sind die Optionen waren relativ kurzlaufend, sodass außer der Prämie, die dann der Dr. Kernstock verdient hat, nicht sehr viel übergeblieben ist. Also die meisten sind wertlos ausgelaufen.
Wie ist es dann zu C-Quadrat gekommen? Kann man da den Pythagoras bemühen, um zur Namensherleitung zu kommen, oder ist das doch was anderes?
Nein, das ist ein Fantasiename. Das hat nichts mit Pythagoras zu tun. Es ist dazu gekommen, dass die VPM Fonds verkauft hat, aber eben nur von einer Gesellschaft. Und nachdem wir alle Fonds analysiert haben, haben wir gesehen, dass manche Fonds von Barings sehr gut sind, andere wiederum nicht so gut. Und wir sind dann zu unseren Geschäftsführern, das einer hat Hartinger geheißen, der andere eben der Manfred Kastner, sind wir gegangen und haben gesagt, wir möchten gerne für unsere Kunden die besten Fonds aussuchen, egal ob die jetzt von Baring sind oder nicht, und wollen ein Portfolio der besten Fonds zusammenstellen. Wir haben das Fundpicking genannt damals. Und die haben gesagt, du, das ist lieb, dass ihr das wollt, aber wir haben einen Exklusivitätsvertrag, wir dürfen nur Barings verkaufen, also vergesst es und geht wieder zurück an euren Schreibtisch und verkauft Baring-Fonds. Und dann haben wir gesagt, das taugt uns eigentlich nicht. Wir wollen im Interesse unserer Kunden und das Maximum herausholen und haben dann kurzerhand die gekündigt und haben die C-Quadrat GmbH gegründet mit 50.000 Schilling Startkapital, zur Hälfte einbezahlt. Und das war der Beginn der C-Quadrat in meinem Wohnzimmer im ersten Bezirk in der Biberstraße. Und so haben wir begonnen, dann die besten Fonds zusammenzusuchen und haben die ersten Kunden gefunden, denen wir Fonds verkauft haben.
Das ist ja durchaus auch eine Art Landmark an der Wiener Ringstraße. Vis-à-vis von der Urania habe ich euer Logo immer so prangen gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall, oder?
Nein, da sind wir nicht mehr. Da ist jetzt ein Wohnprojekt. Das Dachgeschoss wurde komplett umgebaut und da sind jetzt, glaube ich, sehr schöne Wohnungen drinnen.
Also es war jahrelang im Stadtbild immer fix verbunden, so vis-à-vis vom Unikatauer heute und Urania und so weiter. Ja, wie ist es dann weitergegangen mit der C-Quadrat? Ihr seid relativ rasch ziemlich groß geworden auch. Und die 90er waren ja ein super Jahrzehnt eigentlich für Investmentfonds.
Ja, für uns damals gefühlt war es nicht rasch, sondern sehr, sehr langsam. Wir haben im Jahr 3 nach unserer Gründung haben wir mal den Sparstift angesetzt. Unser Steuerberater hat uns zur Krisensitzung einberufen und hat gesagt, Burschen, ihr müsst was tun, eure Einkünfte sind relativ gering, die Kosten sind relativ hoch und das geht sich bis Jahresende nicht aus. Und da haben wir geschluckt und ich habe meine Harley-Davidson verkauft und Tommy hat sein Auto verkauft und so haben wir das Überleben der C-Quadrat gesichert. Der Grund, warum wir nicht so viel verdient haben wie andere Kollegen damals, war, dass wir die Fonds nicht mit Ausgabeaufschlag verkauft haben, sondern wir haben gesagt, wir verkaufen die Fonds zum Einstandskurs oder zum NAV, zum Rücknahmekurs und verrechnen dafür eine jährliche Managementgebühr, dafür, dass wir auch dann überwachen, dass die Fonds den gleichen Fondsmanager haben, dass die Performance weiterhin gut ist. Und so weiter. Und wir wollten immer ein Recurring Revenue aufbauen, das heißt laufende Einnahmen aus dem bestehenden Volumen und nicht nur einmalige Ausgabeaufschläge, die natürlich dann viel höher gewesen wären. Also alle unsere Kollegen damals sind dann schon mit irgendwie geleasten Porsches und irgendwas herumgefahren und wir haben halt als Firmenauto den alten Ford Scorpio von meinem Vater mit 200.000 Kilometer übernommen, aber waren auch sehr happy.
Ich meine, die Banken haben damals im Schnitt so 5% AGA Ausgabeaufschlag genommen. Das war natürlich ein fettes Geschäft für die Kapitalanlagegesellschaften, die da immer stärker wurden. Wer waren eigentlich eure typischen Konkurrenten mit der C-Quadrat? Waren das die Banken?
Nein, die Banken waren ursprünglich unsere Kunden. Also wir haben damals sogar für die Erste Bank, für Gutmann, für wie sie alle heißen, haben wir die Abwicklung gemacht für die ausländischen Investmentfonds. Wir haben damals so ein Fondsbrokerage aufgebaut, weil die kannten GD nicht oder Morgan Stanley oder andere Gesellschaften, die wir gut kannten und wo wir eben Vertriebsarrangements hatten. Und so haben wir das Brokerage für die Banken gemacht und nach einem Jahr oder zwei, nachdem sie es dann gewusst haben, wie es geht, haben sie es selbst gemacht. Aber das war damals für uns etwas eine negative Überraschung, aber eigentlich ganz logisch.
Also die Idee war quasi, dieses Netzwerk an internationalen Top-Playern aus der Fondsindustrie aufzubauen und dann über Recurring Umsätze Geld zu verdienen.
Genau. Ja. Wir haben auf unsere eigenen Kosten damals noch im Standard die Kurse von GT veröffentlicht auf täglicher Basis und haben eben die meisten Gesellschaften, auch eben wie Morgan Stanley und Merrill Lynch und so weiter, nach Österreich gebracht. Und die Idee war, Kundenportfolios zu strukturieren mit unterschiedlichen Risikokategorien und daraus ist dann die Idee des Dachfonds entstanden.
Genau. Man kann euch durchaus Pionier nennen. Ich habe es im Vorgespräch mit dir kurz angesprochen, der Michi Richter mit der Epicon und vor allem ihr. Ihr habt das eigentlich für Österreich begründet und da kommt dann auch die Vermögensverwaltung irgendwie stärker rein, oder? Weil du dann weniger Fondshändler bist, sondern ein Vermögensverwalter über die Gestionierung von Dachfonds.
Ja, es war eigentlich immer eine Vermögensverwaltung, die dann eben wiedergespiegelt wurde über Dachfonds.
Mhm. Und hast du da selbst auch Dachfondsmanager-Funktionen ausgeübt innerhalb der damals noch schlankeren Firma?
Ja, ich habe in den 90er Jahren einen Fonds gemanagt, den Emerging Markets Recovery Fonds. Und die Idee war, dass wenn Emerging Markets, die ja damals extrem gestiegen sind, aber dann auch wieder extrem eingebrochen sind, teilweise um 90-95%, dass man dann sozusagen, dass nach diesem Boom and Bust Zyklus die Emerging Markets dann von unten doch ein überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zu den etablierten Märkten haben. Und den Fonds habe ich gemanagt, auch gar nicht so schlecht, finde ich. Aber irgendwann es war doch ein sehr spekulativer Fonds und wir haben da nicht so viele Kunden gewonnen. Und das war dann, glaube ich, einer der ersten, den wir dann benutzt haben für die Nürnberger Versicherung, das war unser erster Versicherungskunde in Österreich, für den wir dann drei Dachfonds aufgelegt haben. Und da brauchten wir Fondshüllen und da musste ich dann leider mein Fondsmanagement-Talent, das ohnehin fragwürdig war, aufgeben.
Ihr seid dann in den Nullerjahren in Deutschland zunächst an die Börse gegangen. Wann sind diese Ideen eines Listings so wachgerufen worden oder war das ein längerfristiger Plan und es hat sich dann ein Window of Opportunity ergeben?
Weder noch, es war eigentlich ein Notfall. Also wir hatten damals einen Aktionär, der im Immobilienbereich tätig war und der dann gemeint hat, es wäre super, wenn wir in unseren Fonds auch eine Immobilienquote investieren. Und zufälligerweise hat er sehr schöne Immobilien, die er sehr teuer in unsere Fonds kaufen kann. Mhm. Da haben wir gesagt, das ist ein absoluter No-Go, also nur über unsere Leiche. Und dann hat er gesagt, okay, wisst ihr was, dann habt ihr uns gern, dann trennen wir uns. Und Tommy Ries und ich sind zur Bank Austria gegangen und haben uns damals einen wahnsinnig hohen Betrag, wir haben, glaube ich, das waren schon 160 Millionen Schillinge, heutzutage überschaubar, aber damals war das ein Höllenriesenbetrag, haben wir uns einen Kredit genommen und das ist lustigerweise relativ einfach gegangen und dann nur, wie es da zur Unterschrift gekommen ist in der Zentrale der Bank Austria, haben sie gesagt, aber wir brauchen schon, Herr Schütz, Ihren Vater, der das mit unterschreibt und der dafür haftet. Und das war völlig überraschend und ich habe dann den Gerd, also meinen Vater, angerufen und gesagt, du Gerd, könntest du bitte kurz zur Bank Austria kommen, was unterschreiben? Und er ist dann gekommen und dann hat er sich das durchgelesen, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Alex, ich oder Pur oder was auch immer, ich hoffe, du weißt, was du machst, und hat unterschrieben. Und um diesen Kredit wieder loszuwerden, ich habe kurz vorher den Christian Angermeier in Deutschland kennengelernt, weil der einen Fonds hatte, der gleich geheißen hat wie unserer, und dann wollte er uns klagen, und dann haben wir gesagt, nein, dann klagen wir ihn. Und dann genau, und ja, dann haben wir gesagt, jetzt treffen wir uns einmal, bevor irgendjemanden klagt, treffen wir uns einmal und lernen wir uns kennen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir uns sehr sympathisch sind und dass wir viele gemeinsame Ideen haben. Und der Christian hat dann gesagt, du, warum bringen wir die C-Quadrat nicht an die Börse? Das war dann auch der Grund, warum wir in Deutschland an die Börse gegangen sind.
Verstehe.
Ja. Und die haben dann diesen Anteil, den wir zurückgekauft haben, hat, ich glaube, es war damals die ABL-Gruppe Angermeier, Brumm und Lange, die haben dann diesen Anteil von uns gekauft, natürlich ein bisschen teurer, als wir ihn zurückgekauft haben. Damit haben wir unseren Kredit bei der Bank Austria zurückgezahlt, und wir hatten aber in der Vereinbarung mit Christian Angermeier, dass wir innerhalb von 12, glaube ich, waren es, oder 18 Monaten in Deutschland an die Börse gehen. Und das haben die dann organisiert, da waren wir nicht so involviert, und das war dann der Grundstein zu unserem Börsegang in Deutschland.
Du hast den Namen Christian Angermeier genannt, der ist einer von zwei Menschen, die mich inspiriert haben, jetzt bei dir anzufragen, ob wir uns mal treffen können, obwohl wir uns schon 30 Jahre kennen. Christian Angermeier ist bei AAA Alles auf Aktien beim Weltpodcast zu Gast gewesen. Ich glaube, 2 Stunden, 40 Minuten, die meistgehörte Folge, die es gehabt haben. Unglaublich mutige Ansichten, ein Trump-Fan, kann man mal sagen. Wunderbare Folge, ich habe sie von A bis Z geliebt. Die Moderatoren haben dann einiges aufs Dach bekommen von den Hörerinnen, weil es nicht so Kontrapunkte gegeben haben, aber es ist einfach eine unglaubliche Bereicherung fürs Weltbild gewesen, den Christian Angermeier zu hören. Also ganz großer Respekt hier. Und der zweite Grund war die gute Fiona Springer von der FMA, die bei mir zu Gast war. Und was ich nicht wusste, als ich die Fiona eingeladen habe, dass die lange und gerne bei dir und mit dir zusammengearbeitet hat. Was hat die Fiona, sie hat es uns eh auch erzählt, bei der C-Quadrat gemacht?
Also die Fiona hat eigentlich alles machen müssen, weil sie war ja mehr oder weniger meine Assistentin. Und nachdem wir ein sehr kleines und persönliches Unternehmen sind, ist sie eingesprungen, wo was zu troubleshooten war, wo was zu machen war, wo was zu organisieren war. Und das hat sie toll gemacht. Und wir waren dann sehr traurig, dass sie weggegangen ist, aber dann doch sehr froh zu sehen, wo sie gelandet ist und wie toll sie in der österreichischen FMA ihren Job macht.
Also sie hat sehr positiv über die Phase gesprochen, und ich denke mir das auch immer, wenn ich Leute nicht halten konnte, journalistisch in dem Umfeld, das ich hatte, was aus denen zum Teil jetzt geworden ist, dann ist man zu Recht stolz. Und die Fiona, glaube ich, hat ganz, ganz tolle Karriere auch gemacht, und die Folge mit ihr werde ich definitiv auch verlinken. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, quasi du hast 91 natürlich gegründet, das wissen wir, und bist jetzt schon zum vierten Mal quasi Eigentümer. Das heißt, du hast auch dreimal verkauft. Gehen wir es kurz durch.
Ja, das war eigentlich ein lustiges, immer wieder gekommen und war nicht geplant und ist auch keine Strategie. Aber den Fall, den ich vorher genannt habe, war der erste Rückkauf. Das zweite war dann nach dem Börsegang in Deutschland, hat ein in Österreich sehr bekannter Small-Cap-Investor, Auer von Welsbach.
Ich kenne ihn,
sehr gut, hat begonnen, Aktien zu kaufen, und der war sehr begeistert von unserer Firma, und der hat über die Börse fast 30% der Firma gekauft. Da ist auch damals der Kurs, der war beim IPO irgendwo bei 18, 20 Euro, der ist dann auf 40 gestiegen dadurch, und eines Tages ist er ins Gefängnis gekommen, und C-Quadrat war eine seiner großen Positionen, und jeder hat natürlich sofort Angst gehabt, dass somit die Position über die Börse verkauft wird, und dann wäre der Kurs bei Null gestanden, weil du kannst nicht von einem Small Cap 30% verkaufen über die Börse. Und dann ist der Kurs eingebrochen. Ich glaube, Schellhammer und Schatterer hatte den finanziert, diesen Aktienkauf, und die haben dann eine Auktion gemacht und haben diese Aktien verkauft, um das Kreditobligo von Auer von Welsbach abzudecken. Und wir waren in der glücklichen Position, dass wir als Manager, als Vorstand der Aktiengesellschaft sagen durften, wer darf an uns eine Due Diligence machen oder nicht. Weil wir hatten natürlich sehr viel Interessenten, die aus Russland oder die aus dubiosen Quellen kamen. Und die haben wir einfach alle abgelehnt. Und die einzige Due Diligence, die wir zugelassen haben, war die Deutsche Talanx-Gruppe, also die drittgrößte Versicherung in Deutschland, die wir natürlich sehr, sehr gern als Partner gehabt hätten. Und die haben dann diese Aktien sehr günstig gekauft, ich glaube irgendwo um 8 Euro oder 9 Euro pro Aktie und waren dann jahrelang bei uns mit 25 und plus Prozent investiert und daraus hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Talanx ergeben.
Das ist doch schön. Hat sich eigentlich alles recht fein entwickelt und ich logge dir jetzt gleich die vierte Geschichte dieser Art raus, wie es nochmal zum Verkauf und nochmal zum Rückkauf gekommen ist.
Genau, das war dann eigentlich der spannendste Teil.
Das war bis jetzt auch schon spannend.
Ja, aber auch spannend, aber wir wollten immer ein bisschen ins Ausland gehen und haben immer über die Grenzen hinausgeschaut und sind auf eine Gesellschaft gestoßen, die hieß damals Foreign and Colonial, ist die älteste Fondsgesellschaft der Welt, sitzt in London und heißt jetzt FNC aus politischen Gründen, weil Kolonial sozusagen nicht mehr salonfähig ist und haben mit denen sehr lange über 8 Monate einen Merger verhandelt. Und zwar wäre das ein Aktientausch gewesen und sie hätten uns quasi gegen Aktien gekauft und unser Konterpart dort war der Cristobal Méndez de Vigo und mit dem haben wir sehr hart verhandelt und am Ende nach vielen 100 Seiten Verträgen, nach vielen durchdiskutierten und durchverhandelten Nächten ist es endlich zum Abschluss gekommen und Cristobal ist nach Wien geflogen, ich bin nach London geflogen, wir haben über Video eine Aufzeichnung gemacht, der Ansprache an die 1000 Mitarbeiter, an FNC, dass wir jetzt der neue Partner sind und so weiter. Und dann läutet das Telefon und der Cristobal ruft mich an und sagt, Herr Schütz, es kommt zu keiner Transaktion. Das Board hat abgelehnt. Der Vorstand ist vor einer Stunde zum Board gegangen, um sich das okay zu holen. Und nachdem der Kurs von FNC so stark gefallen ist, in den letzten 12 Monaten haben sie gesagt, dass das Verhältnis nicht okay ist und dass sie bei so einem niedrigen Kurs keine Akquisition machen wollen. Ich in London stehend, war völlig fertig natürlich. Der Cristobal hat 6 Stunden in Wien beim Notar gewartet zum Unterschreiben, bevor er zurückgepfiffen wurde. War aber schon zu spät. Ich bin dann noch von London zurückgeflogen und ich war mit Cristobal, bin dann ins Fabios Abendessen gegangen und wir haben 3 Flaschen Vega Sicilia getrunken und haben uns eigentlich sehr gut verstanden und sind seit ab diesem Zeitpunkt eigentlich Freunde und Geschäftspartner geworden. Das war der dritte Teil. Das war so ein Mittelding, wo wir fast verkauft wurden, aber nicht ganz. Und nachdem Cristobal vorher in Australien und Hongkong war, für Allianz Global Investors hatte er einen sehr guten Kontakt zur HNA-Gruppe. Das ist ein chinesischer Konzern. Und eines Tages kommt er zu mir, also ich habe dann Cristobal gebeten, er ist dann weggegangen von FNC, weil er gesagt hat, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen und er ist zur C-Quadrat gekommen, in den Vorstand. Und eines Tages kommt er zu mir und sagt, du, ich habe mit meinen Freunden aus Hongkong, mit den Chinesen gesprochen, die möchten gern die C-Quadrat kaufen. Und ich habe gesagt, super Cristobal, tolle Idee, das wird sicher funktionieren. Weißt du was, wenn der Adam Tan, das ist der CEO von ca. 700.000 Mitarbeitern, wenn er die C-Quadrat kaufen will, dann soll er zu uns ins Büro nach Wien kommen und soll er mir das sagen. Und er hat gesagt, okay, schauen wir mal. Und eines Tages sagt er so, nächste Woche kommt der Adam Tan und dann besprechen wir den Verkauf der C-Quadrat. Ja, und dann ist er gekommen und das war relativ unkompliziert. Die waren gerade in einem Kaufrausch und haben die C-Quadrat, 75% der C-Quadrat gekauft. Wir haben dann eine sehr spannende Zeit gehabt, das kann ich dir gerne nachher noch ein bisschen im Detail erzählen. Und eines Tages waren sie überschuldet, das heißt, sie haben über 100 Milliarden US-Dollar Kredit genommen.
Das ist nicht weniger.
Nein, und haben damit Hilton Group gekauft, Gate Group, also größten Flugzeugnahrungsprovider. Sie haben Swissport, den weltweit größten Flughafenbetreiber mit 70.000 Mitarbeitern. Sie haben wahnsinnig viele Firmen gekauft, alles kreditfinanziert und eines Tages ist sich das nicht mehr ausgegangen, die Zinsen sind gestiegen und sie waren insolvent und in dem Moment sind wir dann nach Peking geflogen und haben gesagt, Adam, ich glaube, ihr braucht kein in Deutschland oder in Europa reguliertes Finanzunternehmen. Wir würden gern die Anteile zurückkaufen, haben dann relativ kurz verhandelt und dann waren sie einverstanden und wir haben dann zum letzten Mal die Anteile zurückgekauft.
Und jetzt bist du Vorstandsvorsitzender aktuell von der C-Quadrat, oder?
Jetzt und das eigentlich seit 34 Jahren.
Genau. Es ist doch schön, wenn man es immer wieder zurückhaben will irgendwie. Ne? Ich wollte das Wirtschaftsblatt, wo ich mitgründen durfte, auch haben und bin dann so zur Sportwoche gekommen, weil ich es nicht gekriegt habe. Aber die Sportwoche hat man mir gegeben gehabt. Ich war ja nur bei Online irgendwie der Gründer. Machen wir mal einen Haken unter C-Quadrat. Vielleicht noch ganz zum Schluss. Du bist ja auch Juror bei 2 Minuten, 2 Millionen und Investor und sitzt da immer wieder im Fernsehen auch. C-Quadrat in 30 Sekunden, wie steht das und jetzt nicht die Bilanz oder so, sondern was macht C-Quadrat jetzt 2025?
Wir verwalten weiterhin Investmentfonds. Wir haben uns ein bisschen mehr spezialisiert, weg von den liquiden Assetfonds. Also wir wollen nicht den 570. European Equity Fonds managen, sondern wir haben uns ein bisschen mehr spezialisiert auf Alternative Investments und Nischenprodukte.
Stichwort Arts oder so, ne?
Genau, in Arts, also ja. Sehr quantitative Modelle mit Leo Wilder seit 23 Jahren, super Performance. Wir haben die Quantik, die auch spezielle Managementansätze hat. Und wir haben im Mezzanin-Bereich uns beteiligt bei der ehemals Mezzanin Capital vom Franz Hörhager, den du sicher auch kennst aus deiner Jugend. Und haben auch den größten österreichischen Private Equity Fonds aufgelegt, den Austrian Capital Growth Fund mit 150 Millionen. Also haben zwei Private Debt Fonds, die wir gerade in den zweiten raisen. Also wir versuchen ein bisschen ein Nischenanbieter im Alternative Investment Bereich zu sein in der C-Quadrat. Das ist ein Bereich und der zweite Bereich ist ein Pensionsfonds Management, wo wir in Armenien 50% der staatlichen Pensionsfonds verwalten und da ist noch 25% die Talangsgruppe eben aus der Vergangenheit beteiligt und in Polen haben wir gemeinsam mit der VIG-Gruppe ein Joint Venture, wo die VIG 51% hält und wir 49% und wo wir polnische Pensionsfonds verwalten.
Mhm. Wunderbar. Du, danke für die lange Journey. Ich darf dich jetzt noch mit ein paar so Stichworten, Namen konfrontieren, mit denen man dich auch verbindet und beginne mal mit dem Sebastian Kurz. Mit ihm hast du immer wieder auch Dinge gemeinsam gemacht.
Ich habe mit Sebastian gemeinsam eine Firma, wo wir kleinere Investments tätigen. Bei der Dream bin ich leider nicht beteiligt. Aber ich glaube, er macht einen super Job und ich mag ihn gerne. Er ist wahnsinnig interessiert, wahnsinnig bemüht, wahnsinnig gescheit und schnell. Und ich weiß, dass er viele Kritiker auch hat, aber ich mag ihn und ich bin stolz darauf, mit ihm eine Investmentfirma zu haben.
Ja, ich bin eigentlich bei dir als Kanzler mit seinem Finanzminister. Hätte er damals mehr für den Kapitalmarkt tun können, das ist mein Punkt dazu. Aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall spannende Entwicklung auch rund um die Dream. Und der nächste Name, den ich einwerfe, ist der Helmut Essel, mit dem du auch.
Ja, ich habe mit Helmut ein Probiotikunternehmen. Das ist das zweite, das erste Unternehmen, war die HSO, die ein Produkt für die Vaginalflora entwickelt hat. Das ist eher ein Nischenprodukt. Wir haben das gemeinsam entwickelt oder er hat es entwickelt und ich bin dann später eingestiegen, hab Darlehen gegeben, habe dann die Darlehen in Equity umgewandelt und eines Tages, also nachdem es sehr gut gelaufen ist, haben wir Rothschild in New York gebeten, einen Käufer zu finden und wir haben es an den Weltmarktführer für Probiotics, an Christian Hansen, zu einer sehr guten Bewertung verkauft. Ich glaube, 17 Mal Umsatz.
Also Healthcare sowieso, glaube ich, ein großes Thema für dich. Diese von mir zuerst erwähnte Folge Christian Angermeier im Welt-Podcast, da hat er zum Beispiel gesagt, wir werden alle höchstwahrscheinlich über 100 Jahre alt werden und da gibt es einige Investmentmöglichkeiten und so weiter. Was machst du mit dem Christian so gemeinsam?
Ich habe einige Investments mit Christian gemeinsam, die unterschiedlich performen logischerweise. Er ist ja sehr, sehr speziell. Ich würde fast sagen, ein bisschen freundschaftlich durchgeknallt.
Gehört also, aber dazu ein bisschen, oder?
Gehört dazu. Also Genie und Wahnsinn sind sehr nahe und er hat wirklich beides und er ist ein großes Genie. Er kann wahnsinnig gut überzeugen und er hat wahnsinnig verrückte Ideen und die ich gerne auch teile manchmal. Und wir haben gerade im Life Science und Longevity Bereich haben wir viele Investments gemeinsam. Ist jetzt oder war die letzten 2-3 Jahre nicht eine gute Phase dafür. Die sind in der Regel alle im Wert gefallen, die börsennotiert waren. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist das eine sichere Wette.
Ja, was da noch groß auf meinem Zettel steht, ist natürlich die Deutsche Bank. Du warst im Aufsichtsrat der Deutsche Bank, nicht als einziger Österreicher, sondern mit wem anderen, den man auch recht gut kennt. Auch da ein paar Worte bitte, Alex.
Ja, gerne. Es war eine sehr spannende Zeit. Paul Ach-Leitner war der Aufsichtsratsvorsitzende und ich hatte die Ehre, 4,5 Jahre unabhängiger Aufsichtsrat zu sein in der Deutschen Bank. Stand natürlich auch ein bisschen in Verbindung mit dem Investment, das die HNA-Gruppe über uns gemacht hat. Sie haben 3 Milliarden in die Deutsche Bank investiert und waren also mit knapp unter 10% der größte Aktionär der Deutschen Bank. Und es war sehr spannend. Also ich habe dort viel erlebt, ich habe viel gesehen und es hat mich bestätigt in der Meinung, selbstständig zu sein ist ein ganz, ganz großer Luxus und nicht in einem Konzern arbeiten zu müssen, hat eine hohe Qualität.
Verbunden mit der Wiener Börse, gibt es da irgendeinen Connex? Alex Schütz, Wiener Börse, bist du da irgendwo interessiert, investiert?
Interessiert eher weniger
investiert. Fair enough, ja.
Ja, also die Liquidität und die Wiener Börse als solches ist, glaube ich, schwierig. Die Unternehmen sind teilweise toll, aber eben zu wenig Liquidität und zu wenig internationale Aufmerksamkeit. Investiert bin ich in die Addiko Bank, die von Herbert Jüranek als CEO geführt wird und einen sehr guten Job macht und die ein sehr gutes Wachstum zeigt, eine in meinen Augen sehr attraktive Bewertung mit 0,4-mal zum Buchwert im Vergleich zu 1,6 in der Region.
Jetzt machen wir für die Fiona einen Risikohinweis, wie ich das immer tue.
Spaß. Bitte, ja. Keine Aktien kaufen, ja, genau. Bitte keine Aktien kaufen.
Das haben wir damit auch nicht gesagt, aber Risikohinweis einfach dazu geknallt.
Genau. Sehr gut, ja. Super. Ja. Und also Addiko und das ist eine spannende Sache. Und ja. Sonst habe ich mit der Wiener Börse eigentlich sehr wenig am Hut und die C-Quadrat investiert eigentlich nur in international.
Aber ein börsennotiertes Unternehmen in Deutschland, die Sion, die auch eine spannende Investment-Story hat, auch da ganz kurz, da bist du ja auch dabei.
Ja, ich bin doch einer der größeren Investoren in der Sion Security, die auch in Wien einen Sitz hat am Hauptbahnhof im Icon Tower. Finde ich ein sehr spannendes Unternehmen und 90% Kundenzuwachs über die letzten 12 Monate. Die schützt Mobiltelefone und Mobile Devices gegen Hacking, Phishing und Identitätsdiebstahl, also was für uns alle ein Riesenthema ist. Und das wird on-net angeboten. Das heißt, die Sion hat als Kunden Telekom-Unternehmen wie Deutsche Telekom, Orange, oder in Chile zum Beispiel America Mobil oder die TITAC in Thailand, wo du einfach on-net, das heißt, du machst nur ein Kreuzerl am Antrag, zahlst 1 Euro zum Beispiel pro Monat oder 2 und hast automatisch, ohne irgendwas downzuladen, die Sicherheit gegen die Attacke, Identitätsdiebstahl und so weiter.
Und das verkaufen die Mobilfunkanbieter mit über deren Verträge.
Genau, und somit können sie ihre
schon wieder so ein schönes Recurring-Ding.
Ja, ist total recurring, hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe 15 Kapitalerhöhungen gezeichnet, bis die Firma wirklich endlich angesprungen ist. Und ich war schon knapp davor, die Nerven zu verlieren, aber ich habe es durchgehalten und jetzt steht die Firma in sehr, sehr gutem Zustand da. Und der Kurs ist damals von glaube ich, 40 auf 1 Euro gefallen. Jetzt stehen wir bei 2,6. Aber das war schon ein großer Leidensweg. Und das Unternehmen ist toll. Und ja, also ich bin überzeugt, dass das sehr spannend wird.
Verglichen dazu, und du hast deine Nerven angesprochen, waren ein paar größere Transaktionen dabei in deiner Karriere als Unternehmer und Investor. Ist ja 2 Millionen dann eher nervenschonend, glaube ich, von den Sizes her. Da sitzt du immer wieder im TV investierst, manchmal hörst du die Stories an, auch da ein paar Worte dazu. Ich habe dich da gesehen mit der Diana Klein, die ehemalige Strabag-Sprecherin, Augarten-CEO war und jetzt die Firma Kami unterstützt mit einem Hautpflegeprodukt für Kinder oder Pflege oder ich glaube eher Recovery, kann man sagen. Sprechen wir auch darüber ganz kurz nur.
Ja, also ich verwende das selbst. Ich habe als Juror ein Fläschchen bekommen und ich finde das sehr angenehm zu verwenden.
Schön.
Und es ist ein tolles Unternehmen, wahnsinnig charismatische Gründerin und Managerin. Aber über den Outcome des Investments darf ich natürlich nicht sagen, weil es noch nicht gesendet wurde.
Mantel des Schweigens, genau.
Jawohl.
Aber letztes Stichwort, die Vereinten Nationen. Ihr seid auch international sehr aktiv und du.
Ja, also Vereinten Nationen unterstütze ich ein bisschen, aber es gibt viele Sachen, die ich unterstütze. Das ein Fokus ist, also Vereinte Nationen und Weltenergiebehörde, dann gibt es Sachen, wir machen sehr viel mit Kindern. Wir haben viele Waisenhäuser überall in der Welt gebaut, von Kathmandu bis Namibia. Und meistens bauen wir die und finanzieren sie und übergeben sie dann einer lokalen Institution, die sich dann um den Betrieb kümmert, weil das kannst du natürlich nicht von Wien. Was wir noch unterstützen, ist der Stephansdom, weil von meinem Büro habe ich einen traumhaften Blick direkt auf den Stephansdom. Und
das soll so bleiben.
Das soll so bleiben und der soll schön bleiben. Freuen,
genau.
Die Babsi, ja genau. Ja, und weil, wie du sagst, ja, also 2 Minuten, 2 Millionen macht Spaß, ist nervenschonend, sind keine großen Tickets und manchmal lustige und spannende Geschichten. Manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, weil du im Nachhinein draufkommst, dass das eine oder andere Investment nicht wirklich ehrlich dargestellt wurde, Schulden verschwiegen wurden, das Unternehmen vielleicht gar keine Patente hat und dann also nicht mehr so spannend
Leben,
ist. Ne?
Also wie im echten Leben, ja. Im echten Leben irgendwie. Ja, lieber Alex, die wirkliche Abschlussfrage, wie sitzt ein hochsportlicher, junger Mann, sage ich jetzt mal, wir sind circa gleich alt, was ist dein Sport, um so fit zu sein?
Mein Sport ist viel Arbeit und
was wenn für ein Tipp für alle, gell?
Ich laufe, das letzte Mal bin ich durch den ersten Bezirk von einem Termin zum nächsten gelaufen. Also und ich versuche auch, ich gehe keine Stiegen oder ich nehme nicht den Lift oder Rolltreppen, sondern ich gehe die Stiegen. Ich steige gerne mal eine Station früher mit der U-Bahn aus und gehe zu Fuß den Rest und schaue, dass ich brav meine 10.000 Schritte mache am Tag. Ich gehe 4-5 Mal, ich habe also zu Hause ein kleines Gym, da beschäftige ich mich 4-5 Mal die Woche, schwimme gerne, laufe gerne, also ich bewege mich gerne, ich glaube, und ich schaue ein bisschen auf meine Ernährung. Ich trinke jetzt nicht keinen Alkohol, aber ich versuche es zumindest mit Maß und Ziel zu machen und versuche gesund zu essen.
Und glaubst du,
Entschuldigung? Ja, und das Wichtigste, last but not least, ich bin glücklich zusammen mit meiner Freundin und 2 Kindern und ihren 2 Kindern und
das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ich glaube auch, dass bin ich absolut bei dir und ich freue mich, dass du das gesagt hast. All the best auf jeden Fall. Allerletzte Frage jetzt. Wir haben Karriere-Werdegang lange jetzt über deinen Weg gesprochen, wird man schwer nachmachen können, glaube ich. Aber hast du irgendeinen Tipp für junge Leute jetzt parat, die noch nicht so genau wissen, wohin, nur irgendwas Gescheites machen wollen? Das zu ihnen passt.
Ja, ich glaube, sie müssen das machen, was ihnen Spaß macht. Also Fonds verkaufen hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das, was dir Spaß macht, machst du gut. So wie mit deinem Podcast. Ich glaube, das macht dir Spaß und darum ist es der Beste sicher in Österreich oder vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, dabei soll man bleiben. Das, was man, weil dann ist es nicht Arbeit, sondern dann ist es Hobby.
Wunderbar. Lieber Alex, danke für dein Schlusswort, danke für deine Zeit, hat mir riesig Spaß gemacht. Deep Dive in gleich mehrere Welten hinein an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian, alles Gute.
Wunderbar, ciao, ciao. Season 19.
Aufwind für deine Vorhaben. Volksbank. Vertrauen verbindet.